Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Göhnpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Die heutige Folge ist für mich etwas Besonderes, denn mein Gast begleitet mich, also zumindest indirekt, schon seit den Anfängen von Schön und Stark. Im September 2018 fand mein erstes Schön und Stark Fotoshooting statt. 5 Frauen aus verschiedenen Teilen Deutschlands und sogar aus Luxemburg machten sich damals auf den Weg nach Brandenburg an der Havel, um ja gemeinsam vor meine Kamera zu treten. Die Frauen kannten sich vorher nicht. Begleitet wurde dieses besondere Shooting damals von Sat.1 und ja, es war für mich als Fotografin das erste Mal, dass ich 5 Frauen, die an Krebs erkrankt waren, in der Gruppe fotografiert habe und es sind so schöne Bilder entstanden, voller Leben und ja auch Leichtigkeit, wenn ich nur an unsere Fünfergruppe denke. Und eine dieser 5 Frauen ist heute mein Gast. Ich freue mich sehr, liebe Silke, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Franziska, schön, dass ich bei deinem Podcast mit dabei sein darf.
So gerne, liebe Silke. Wie war denn das damals bei dir? Ich weiß, dass als wir uns 2018 in Brandenburg in meinem Studio getroffen haben, deine Krebsdiagnose schon eine Zeit lang her war, oder?
Richtig, also tatsächlich war bei mir, ich habe 2-mal die Diagnose Brustkrebs schon bekommen und das war die erste 2001 und 10 Jahre später kam die Diagnose nochmal, das war dann 2011 und damals bei der Erstdiagnose war ich ja ein bisschen was über 30, ja, also wer denkt schon, dass er so früh mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wird. Also das war schon heftig. Also und zumal es gab ja auch keine familiären Vorbelastungen bei mir. Also ich habe mit diesem Thema überhaupt nicht gerechnet in meinem Leben.
Du hast 2 Dinge angesprochen, die ich im Podcast häufiger höre und die mir Frauen auch erzählen. Das erste ist die Diagnose so früh. Und das zweite ist, dass man ja irgendwann nach einer gewissen Anzahl von Jahren aus der Nachsorge rausfällt, ne? Also wenn das dann lange genug her ist, dann gehst du nicht mehr so regelmäßig zur Nachsorgeuntersuchung. Es sei denn, du möchtest das gern selbst zahlen. Zumindest ist das das, was ich gehört habe. Und wenn du dann nach 10 Jahren die Diagnose wiederkriegst, bist du ja eigentlich aus dieser ganzen Maschinerie schon raus, oder?
Nein. Also ich habe mich tatsächlich, die Nachuntersuchungen, das war damals, also erstens wollte ich mit dem Thema tatsächlich komplett abschließen. Mhm. Und das war ja vor 20 Jahren, 25 mhm. Jahren, war das noch ein bisschen, das Thema war noch nicht so prägnant, das war noch nicht so in die Gesellschaft, in die Öffentlichkeit so stabilisiert. Und deswegen war für mich diese Nachsorge, ich bin natürlich dann jährlich zu meinen Untersuchungen gegangen, aber mehr mit dem Aspekt ganz normale Untersuchungen. Also es ist ja so, dass man seine ganzen negativen Gedanken immer wegschiebt. Also Negatives wird ja immer verschoben und demzufolge habe ich diese Nachuntersuchungen tatsächlich dann als ja, ganz normale Untersuchungen angesehen, nicht als Nachuntersuchungen. Aber die nach 10 Jahren diese Diagnose, da ist wieder irgendwas, wir müssen da nochmal nachschauen. Das hat mich natürlich trotzdem sehr getroffen. Und dann war dieser Gedanke, nein, nicht nochmal, ich möchte es nicht, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Der war dann schon wieder da, aber es der Gedanke daran, der kam mir tatsächlich, der war nicht da. Also es war für mich katastrophal. Also es zieht einem ja den Boden unter den Füßen weg. Jetzt ist es so, dass ich dann nach der zweiten Diagnose, also 2011, bin ich tatsächlich immer noch in einem System mit drinne, weil ich ja auch diesen Gentest gemacht habe. Und bei mir wurde eben dieses BRCA1-Mutationsgen festgestellt und demzufolge habe ich jährliche Untersuchungen und ja, das ist natürlich auch wieder immer nervenaufreibend, Horror. Nach 10 Jahren, also wenn ich von 2011, das war dann 2021, da war ich fix und fertig, weil das eben genau diese 10 Jahre waren. Also das war ganz, ganz schwierig für mich, aber es, bis jetzt ist alles in Ordnung und so soll es auch bitteschön bleiben.
Ja, absolut. Also ich wünsche dir von Herzen, dass es genau, dass du gesund bleibst.
Danke.
Silke, lass uns gern mal bei deiner ersten Diagnose starten. 2001, du warst damals 30 Jahre alt. Du hast den Knoten selbst ertastet?
Richtig. Ich habe damals als OP-Schwester gearbeitet, hatte Mittagspause, bin an den See gefahren. Und da habe ich mir dann schon beim... ja, beim Oberteil anziehen habe ich schon irgendwas gespürt. Na, ich dachte, ja, es kann ja nichts sein, ich habe sowas nicht. Und dann daheim beim Duschen habe ich da nochmal drüber gestrichen und dann war wirklich dieser Knoten, also es war schon zu spüren. Und für mich ist immer die Frage, warum sind die Knoten immer so groß, wenn man die dann schon spürt? Also dann sind die schon groß, warum spürt man es nicht eher? Ist immer wieder die Frage. Ja, und auf deine Frage zu antworten, ich habe den selber ertastet. Und es geht ja auch niemand davon aus, dass man in so jungen Jahren, zumindest damals, mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wird.
Und hast du dann gleich den Arzt aufgesucht? Also ich denke mir, dass wenn man dann diesen Knoten spürt, das hat ja bestimmt auch nicht wehgetan, oder?
Nein, das tut nicht weh. Also die kommen ja immer sehr ruhig und langsam, diese Knoten. Und ich bin dann tatsächlich zu Ärzten und habe gesagt, ich habe da was getastet. Jeder hat gesagt, jeder, wirklich jeder. Nein, Silke, da ist nichts da, du bist noch zu jung. Und ne? Bis ich dann eben zu meinem Gynäkologen auch gegangen bin. Und ich war damals, hatte ich tatsächlich eine Fortbildung in Hamburg. Und der Arzt hat mir dann eben... der hat dann eine Stanzbiopsie gemacht und dieses Ergebnis hat er mich dann in Hamburg angerufen und da war ich dann durch, da war ich dann fix und fertig. Ich kann auch gar nicht mehr so viel erzählen von dieser Fortbildung, weil die Schotten waren sofort dicht. Ich habe nichts mehr wahrgenommen. Es war katastrophal.
Das kann ich mir vorstellen. Und das ist nämlich auch das, was mir viele Frauen erzählen, die in jungen Jahren an Brustkrebs erkranken, dass es oft so ein bisschen abgetan wird. Ach, das ist nichts, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind noch viel zu jung. Mhm. Und trotzdem sind es aber, also zumindest in meiner Blase, in meinem Kundenbereich und auch hier im Podcast, so oft Frauen, bei denen es dann Brustkrebs war und die trotz allem noch sehr jung waren.
Ja, naja, also ich würde jetzt tatsächlich behaupten wollen, dass es jetzt 20 Jahre später, die Diagnosen haben sich ja tatsächlich im Alter immer verringert. Also ich kenne jetzt so viele junge Frauen, die mit dem Thema konfrontiert sind. Was aber auch wichtig ist, dass jetzt eben diese Genetik sehr viel ins Spiel mitkommt und demzufolge eben auch sehr viel junge Frauen schon mal ein bisschen sensibilisiert werden mit dem Thema. Und wenn die Mutter eben dieses Gen trägt, dass tatsächlich dann die Kinder ab 18 auch diesen Test machen können. Und ich bin auch selber in der Situation gerade, weil meine Tochter, die wird jetzt 20 und wir haben das Thema auch im Raum.
Lass uns mal nochmal zu 2001 zurückswitchen. Ja. Wie sah denn damals deine Therapie aus?
Also meine Therapie war tatsächlich so, dass ich eben erst die dreimal hatte ich Chemotherapie, dann war die OP, dann war aber schon nichts mehr zu finden und dann nochmal dreimal Chemo und dann kam noch die Bestrahlung. Das weiß ich noch, das waren 28 Bestrahlungen und da musste ich immer in die nächste Stadt fahren. Und ja, und dann wurde eben die rechte Brust bestrahlt noch und dann war alles gut bei mir. Ich hatte das damals brusterhaltend operiert bekommen. Also da wurde eben das Gewebe eben rausgeschnitten und dann nachbehandelt mit der Chemo und der Strahlentherapie. Ja, also wenn ich da erzählen könnte, was damals schon alles, ja, es war heftig. Also wenn da 50 Leute in einem Raum saßen und die Schwestern waren damals schon wenig, also es war, früher war es schon schwierig auch mit dem Thema. Ich glaube, die Ärzte und Schwestern wussten auch nicht so richtig genau, wie sie das alles stemmen sollten, weil das waren so viele Frauen in einem Riesenraum. Also ganz schlimm war das. Und Franziska, ich hatte damals auch keinen Port. Ich hatte den Port verweigert. Ich wollte das nicht. Die haben mir da die Chemo über die Vene in den Körper reingegeben. Jetzt im Nachhinein habe ich gedacht, oh je, weil wenn die Chemo nämlich tatsächlich auf die Haut kommt, dann ist das nicht mehr so toll, weil natürlich das ein sehr aggressives Mittel ist.
Ja. Das klingt ein bisschen so, wie man, weißt du, man hat auch immer solch Bilder im Kopf, ne? Ja. Die Krebspatientin, der es unfassbar schlecht geht, die halbtot auf so einem Stuhl sitzt, ganz viele Frauen um sich rum. Ja. Ich habe da, so wie du das eben erzählt hast, diese Bilder habe ich irgendwie noch so im Kopf. Ich kann mir das total gut vorstellen.
Ja, also das war wirklich so, dass, also es gab noch einen Nebenraum und da lagen die Patienten mit ihren Chemos. Also es war von, ich war damals wirklich die Jüngste. Also es war, ich habe das dann im rein medizinischen Sinn gesehen. Also ich habe mich nicht als Patienten gesehen. Ich habe mich wirklich ich als Person in dem Raum gesehen und das muss ich jetzt machen. Und egal was, ich wusste ja natürlich aus meinem medizinischen Wissen, was da jetzt alles so passiert. Aber diese Umstände, wie das damals alles gehandhabt wurde, das war tatsächlich, es würde heute keine Frau mehr akzeptieren. Also Horror.
Ach Gott, ja, ja. Okay, also da hat sich viel getan.
Ja, sagst richtig. Du. Also in den Jahren jetzt, und das ist eben auch das Wichtige, dass die Wissenschaft und die Vorgaben, die Richtlinien, die Leitlinien, dass es tatsächlich für die Therapie jetzt sowas gibt und das ist auch gut so. Also damals, es hätte Horror war das, ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen.
Wie hast du damals die Operation empfunden? Du hast ja gesagt, erst Chemotherapie, dann Operation, dann nochmal Chemotherapie und dann Bestrahlung. Das klingt ja auch ganz schön heftig.
Ja, also dadurch, dass ich natürlich das Team, die mich operiert haben, auch kannte, weil ich ja selber mit denen schon zusammengearbeitet habe, habe ich mich denen völlig menschlich hingegeben, weil wenn ich auf dem OP-Tisch liege, ich kann ja mein Leben überhaupt nicht mehr beeinflussen. Also mir blieb überhaupt nichts anderes übrig, außer zu denken, es wird alles wieder gut. Ich vertraue allem und habe ich ja dann auch gemacht. Und die haben sich wirklich so viel Mühe gegeben. Also auch von der Menschlichkeit, vom Medizinischen, vom Operativen. Also und das hat mir tatsächlich eine gewisse Sicherheit gegeben, dass ich da loslassen kann, dass ich mich fallen lassen kann, dass ich da sicher bin. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es für viele Frauen natürlich nicht so ist, weil sie ja den OP gar nicht kennen. Also Station kennen viele oder die Tagesklinik, das kennt jeder, aber im OP selber, da schläfst du, da kriegst du nicht viel mit. Und für mich war das schon immer das Herz eines jeden Klinikums oder Krankenhauses oder Hauses, wo wirklich was Wichtiges passiert, aber im Endeffekt die Patienten da gar nicht mehr zurückdenken.
Ja. Nachdem du deine Akuttherapie dann hinter dir hattest, wie ging dein Leben weiter? Also ich meine, in den 10 Jahren, bis du das zweite Mal die Diagnose bekommen hast.
Also bei mir war es ja so, ich hatte bei der Erstdiagnose einen Sohn, der war 9 Jahre. Und ich habe dann 2006 wurde meine Tochter geboren. Und die hat ja dann auch die zweite Diagnose mitgemacht. Das war für mich war natürlich, dass ich wieder Kinder bekommen konnte. Das war für mich richtig schön und wichtig. Da muss ich aber kurz nochmal ausholen. Und zwar hatte ich, wie ich meine Tochter bekommen habe, in Erlangen gesagt, dass ich Brustkrebs hatte und ob ich denn stillen kann. Ja, also ja, das können sie natürlich. Also es gab überhaupt keinen Punkt mehr zur Erstdiagnose zurückzuspringen oder nochmal nachzuschauen. Also ich konnte stillen und das war für mich wichtig, dass ich eben meine Tochter stillen konnte, ohne dass da irgendwas passiert. Aber ich hatte natürlich trotzdem ja so ein komisches Gefühl, weil die Brust ist ja ist zur Nahrungsaufnahme für die Kinder, zur Weiblichkeit gehört sie dazu. Es war trotzdem ein bisschen, also ich habe immer ein bisschen nachgedacht darüber, ob das auch alles so passt und so funktioniert, dass mir nichts passiert und natürlich auch meinem Kind auch nicht. Aber ich war glücklich, also ich habe das Leben genossen. Also ich habe die Welt mit ganz anderen Augen gesehen, weil wenn du einmal die Diagnose Brustkrebs hast oder bekommen hast, dann fängst du an, deine Selbstwahrnehmung, dein Selbstwert tatsächlich ein bisschen anders wahrzunehmen. Das ist nicht mehr so wie vorher. Ich mache jetzt mal schnell dies, ich mache jetzt mal schnell das. Du bist mit deinen Gedanken in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Zeit, wo du für dein Leben, für deine, für deine Risiken, für deinen Selbstwert ganz anders denkst. Also du rutschst nicht mehr in das alte Leben zurück. Zumindest war es bei mir so.
Aber das hättest du auch gar nicht gewollt, oder doch?
Nein, also sagen wir mal so, Gesundheit ist, das nimmst du ja für selbstverständlich hin. Solange wie du keine Einschränkungen hast, ist Gesundheit für dich überhaupt kein Thema. Und sobald der Kern von der Gesundheit irgendwo mal angekratzt wurde, bist du so sensibilisiert, dass du dein Leben, deine Gedanken tatsächlich ein bisschen umstrukturierst und ganz andere Prioritäten setzt.
Was hast du für andere Prioritäten gesetzt?
Die Prioritäten waren für mich tatsächlich, dass ich wirklich mein Leben noch intensiver gelebt habe. Das heißt, ich habe was habe ich gemacht? Das kann ich jetzt gar nicht mehr ganz genau ins Detail sagen, aber doch fällt mir doch was ein. Ich habe mehr die Sonnenstrahlen wahrgenommen. Ich habe nicht nur Sonne gesehen, sondern wenn ich mit meiner Tochter dann draußen war, habe ich die Empfindung, was macht die Sonne mit mir? Sie macht mich glücklich, sie macht meinen Körper warm, ich reagiere anders, also diese kleinen Details, also da fängt es eben dann schon an, verschiedene Sachen mit ganz anderen Augen zu sehen, von einer ganz anderen Blick oder ja, die Blumen oder wenn ich draußen im Garten gearbeitet habe. Also völlig anders. Nicht nur die Blume muss in die Erde, sondern es wird schön. Also ich habe mir dann auch schon die Zukunft, wie wird das dann ausschauen? Wie schön wird es dann sein? Und das berührt einen natürlich auch im Herzen, weil dann die ganze eigene Gefühle da auch ein großes, wie sagt man, die Gefühle spielen da einfach eine große Rolle mit.
Also du bist achtsamer geworden mit dir, mit deinem Umfeld, mit allem eigentlich.
Richtig, also wahrscheinlich am Anfang etwas unbewusste, weil die Achtsamkeit, die kam ja dann erst später so groß in der Gesellschaft raus. Und ja. Dann habe ich, ja, wirklich, also man muss ja wirklich dann erst einmal Achtsamkeit. Irgendwann habe ich dann nochmal nachgegoogelt. Jeder spricht von Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit? Was sagen die denn alle? Ja, und dann haben wir so nach und nach die Details einer Achtsamkeit oder dieser Wahrnehmung nochmal besser für sich gefunden.
Ja, ja, ich glaube auch, das ist eine ganz gute Entwicklung. Also ja. Ich nehme das auch an, ne? Vor ein paar Jahren hieß es noch nicht Achtsamkeit, sondern das ist irgendwie sowas, ja, was jetzt größeren Stellenwert hat, also zumindest was auch benannt wird.
Ja, aber das ist ja gut. Also das muss man
total.
Auch, das muss man natürlich auch erstmal lernen. Ich meine, das kann nicht jeder sofort Achtsamkeit, mancher schaut einen dann an, ja, ich achte doch auf mich. Natürlich achtest du auf dich, aber es gibt natürlich immer noch kleinere Details. Es gibt einen Code also ich bin jetzt so weit, dass ich sage, okay, es gibt jetzt einen Code in dir, der durch die Diagnosen einfach ein bisschen verschoben wurde und den gilt es jetzt wieder für sich selber zu finden. Ne? Und von mir aus auch in einer anderen Art und Weise. Also die Sichtweise, die dann kam, auch etwas ruhiger. Früher bin ich natürlich sehr schnell gelaufen. Aber jetzt laufe ich halt doch langsamer. Also nicht nur, weil ich älter geworden bin, sondern weil ich einfach mehr wahrnehme, weil ich wenn ich in Berlin bin, dann habe ich Schuhe angehabt und der Fußboden in Berlin, der war total gerade und hart. Und wenn ich hier in meinem Bayern auf dem Waldweg laufe, dann ist unebenes Gelände. Und da habe ich tatsächlich Unterschiede gemerkt, wie meine Füße reagieren. Also dieser glatte Boden und dieser unwegsame Boden und dieses Ausgleichen dann vom Körper, völlig was anderes, als wenn ich nur auf glatten, harten Boden laufe.
Ja, das überhaupt wahrzunehmen, ne?
Richtig.
Du hast 2006, bist du nochmal Mama geworden.
Ja.
Viele Frauen haben ja einen Kinderwunsch und dann kommt die Diagnose und dann die Chemotherapie und dann ist es ja oft gar nicht mehr möglich, nochmal Kinder zu bekommen oder überhaupt Kinder zu bekommen. Wie schön, dass das bei dir geklappt hat. Weißt du, in meiner Vorstellung 2001, ich meine, okay, das ist 25 Jahre her, aber in meiner Vorstellung ist es sehr weit weg. Ich hätte gedacht, dass die ganzen Medikamente oder beziehungsweise eben genau diese Medikamente damals noch viel höher dosiert waren als jetzt, weil ich irgendwie in meiner Vorstellung, dass alles jetzt zielgerichteter ist, viel moderner und so weiter. Deswegen hätte ich gedacht, dass die Chemotherapie möglicherweise damals besonders heftig war, dass Kinder bekommen eher tendenziell schwieriger war als jetzt. Weißt du, ich meine?
Ja, also meine Gedanken waren damals, dass das natürlich die Chemotherapie, diese Krankheit, den Krebs kaputt macht. Natürlich sind dann auch noch die gesunden Zellen, das wissen wir ja, dass die dann auch teilweise mit angegriffen werden. Aber wenn dann das Medikament der Chemotherapie aus dem Körper wieder raus ist, also durch was auch immer, also durch die Zeit, durch die Jahre, die dann vergangen sind, das bleibt ja nicht ewig in dir drin. Es wird ja eigentlich alles immer wieder ausgespült. Und somit war ich vielleicht aufgrund der medizinischen Wissens her davon schon überzeugt, dass das irgendwann wieder hausen ist und dass dann ganz normal wieder alles funktioniert. Also man hat ja auch dann seine Periode wieder bekommen. Das sind ja dann so Sachen, wo man sieht, dass der Körper sich wieder regeneriert. Und also ich sag wirklich, der Körper selber, das ist ein tolles System, wie welche Kraft ein Körper aushalten kann und erbringen kann, um sich wieder zu regenerieren. Das ist also fantastisch, also unbeschreiblich fantastisch. Und bei mir hat es halt eben dann auch so funktioniert, dass ich eben meine Tochter dann im Arm halten konnte. Man hält schon sehr, sehr viel aus. Und ich denke auch, dass tatsächlich Gedanken auch eine Rolle mitspielen, weil wenn ich alles nur im negativen Sinne sehe, natürlich ist die Krankheit nicht so toll und die Nebenwirkungen und dies und jenes. Aber wenn ich mich gedanklich nur auf das Negative fokussiere, dann ist es für mich schon der Gedanke, dass dann viel Negatives zurückkommt. Aber wenn ich meine Gedanken mehr in die Zukunft lehne und positive Gedanken habe, dass irgendetwas wieder vergeht und was Positives kommt, dann kommt es meiner Meinung nach auch. Zumindest war es bei mir so, dass ich eben da, ich habe immer gesagt, es ist schwierig für Frauen aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen. Ne? Also es ist ja ein Kreis. Du drehst dich mit Gedanken im Kreis, aber irgendwo musst du da rauskommen, weil sonst gehst du kaputt da dran.
Ja, aber bei dir war es ja dann so, dass als deine Tochter 5 Jahre alt war, du trotzdem noch mal eine neue Diagnose bekommen hast.
Richtig.
Wie war das?
Ganz schlimm. Ich lag mit meiner Tochter, ja, die haben so ein kleines Nachmittagsschläfchen gemacht. Und ich bin dann auch wieder mit der Hand da über meine Brust gekommen. Und ich habe es aber tatsächlich verschoben. Ich habe den Gedanken, dass da etwas sein könnte, erstmal 2-3 Tage weggeschoben aus meinen Gedanken, weil mal war der Knoten da und dann war er wieder nicht mehr da. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich völlig wirr im Kopf. Also, na, das habe ich ja gerade gesagt mit den Gedanken. Und ich habe es tatsächlich auch erst nach, ich glaube, 2 oder 3 Tagen zu meinem Mann gesagt, dass ich da wieder was gespürt habe, weil ich selber erst mal sicher gehen wollte, ob ich da das auch richtig wahrnehme. Also das war ganz, ganz schlimm. Und da hatte ich eben, weil meine Tochter noch so klein war, hatte ich ganz, ganz schlimme Zukunftsgedanken.
War das denn in der gleichen Brust oder in der anderen?
Ja, das war tatsächlich in derselben Brust. Und es wurde aber als Neuerkrankung gesehen. Ne? Also man hat ja...
Weil die 10 Jahre um waren.
5 Jahre waren das ja damals. Also 5 Jahre, also 3 Jahre und 5 Jahre, ne? Und dann giltst du als,
als geheilt.
Geheilt. Also medizinisch geheilt, gesund. Wobei ich habe da ein Riesenproblem, das Wort gesund in den Mund zu nehmen. Ich kann es nicht wirklich so unterstützen. Geheilt, gesund. Gerade da ich ja jetzt dieses BRCA1 gehen habe, es kann immer wieder irgendetwas kommen. Also, und deswegen bin ich sehr vorsichtig immer mit dem geheilt und gesund. Also ich versuche es zwar ein bisschen, habe ich ja gesagt, positiv zu sehen. Es passt jetzt alles, sage ich dann meistens. Es ist alles in Ordnung. Aber wenn ich das einmal hatte, dann bin ich tatsächlich sehr zurückhaltend und um zu sagen, ich bin gesund oder geheilt. Also da, wenn ich geheilt wäre, wenn mir das wirklich jemand sagen würde, dann würde ich sagen, ja, ich werde nie wieder krank.
Ja. Du hast also in der gleichen Brust den Knoten getastet.
Ja.
Ein paar Tage abgewartet. Und bist dann zum Arzt gegangen. War das dann warst du beim gleichen Gynäkologen noch in Behandlung?
Ja. Genau, ja, das war derselbe noch. Und dann, ja, dann ging es natürlich mit den Terminen, ne? Die ganze Litanei, Radiologie, die Mammographie, genau. Ah, das fällt mir gerade ein, die Mammographie war ich. Und der Radiologe hat zu mir gesagt, da ist nichts. Tja, die Silke war natürlich froh. Mein Mann war auch mit dabei, war auch froh. Und dann habe ich zu meiner genau, dann habe ich den Arzt angerufen und habe gesagt, ja, ist alles in Ordnung, wir können den Termin zur Biopsie im Krankenhaus absagen. Da haben sie aber gesagt, nee, nee, machen wir nicht, Silke. Wir schauen uns das trotzdem nochmal an. Ja, also es ist tatsächlich so gewesen, also ich habe jetzt keine große Brust, ich habe eine kleine Brust gehabt und es war wohl ziemlich weit außerhalb von dem Brustgewebe, dass das radiologisch nicht ersichtlich war, aber meine Ärzte haben dann gesagt, nein, Silke, wir schauen dann mal nach, wir machen nochmal eine Stanzbiopsie. So, und daraufhin ging dann der nächste Pfad los.
Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes.
Also die Stanzbiopsie hat dann ein anderes Ergebnis gebracht als die Mammographie.
Ja, aber jetzt stell dir vor, jemand anders sagt es auch ab, ne? Also weil einfach nichts ersichtlich war. Es ist ganz schwierig. Also ich kann wirklich nur an die vielen Ärzte, die natürlich jetzt trotzdem immer wieder nachschauen, ob es wirklich passt, weil auch bildgebende Verfahren, siehe bei mir, sind nicht immer wirklich richtig.
Aber Gott sei Dank wurde ja der Termin nicht abgesagt, ne? Also ich meine, es hätte ja auch anders kommen können.
Richtig.
Die hätten ja, als du angerufen hast, auch sagen können, okay, alles klar.
Ja.
Und dann wäre das erledigt gewesen.
Ja,
und
genau.
Du hättest weiterhin den Knoten in deiner Brust gehabt.
Ja,
ne?
Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem nochmal nachgehakt. Aber in dem Moment, also da fällt ja schon wirklich ein Stein vom Herzen. Und diese ganze Last an Gedanken und negativen Sachen, die sind, das war so entlastend. Es ist nichts zu sehen, aber ich habe dann gedacht, also gedanklich ist man ja dann trotzdem noch, aber irgendwas war doch da. Also er sagt, es ist nichts, aber irgendwie, es passt nicht ganz, ne? Also ich bin dann derjenige, der dann sagt, ich möchte wirklich bis zum Ende schauen, was wirklich, und wenn ich da nochmal nachfrage.
Und dann wurde eine Biopsie gemacht?
Richtig.
Und was kam da raus?
Naja, es hieß halt dann, an dem Tag ruf mal an und ich glaube, ich habe von 14 Uhr bis 18 Uhr gewartet auf den Anruf. Und dann hat die Ärztin mich angerufen und hat eben gesagt, ja, Silke, da ist tatsächlich wieder was da nicht hingehört. Okay, und dann, dann fällt man natürlich erstmal wieder in ein tiefes Loch. Und nachdem ich aber wirklich das erste Mal von der ersten Erkrankung hatte ich nicht mehr viele Erinnerungen. Also das hatte ich verdrängt. Das war ja alles weg. Und dann habe ich so nach und nach alles wieder vorgeholt, was mir so eingefallen ist. Und dann habe ich mir eben gedacht, okay, ich mache das so wie beim ersten Mal. So tough gehe ich da wieder durch und mache das und es wird schon alles gut werden. Aber es war tatsächlich so, dass, ich war 10 Jahre älter und ich bin dann auch mit dem Rollator gelaufen, wegen den Knochenschmerzen. Also es ist nicht jedes Mal dasselbe. Es ist immer wieder anders, es ist immer wieder neu. Und deswegen sage ich auch immer wieder, das Leben hat keinen Plan, obwohl du dir einen Plan manchmal vorstellst oder machst.
Ja. Wie war denn deine Therapie? Also war das genauso wie beim ersten Mal? Konntest du in irgendeiner Form davon profitieren, dass du das schon einmal durchhattest, weil du dich, keine Ahnung, gedanklich vielleicht anders vorbereiten konntest oder so?
Also natürlich konnte ich gedanklich mal so ein bisschen zurückblicken, aber rein von der Therapie her war es tatsächlich doch ein bisschen anders, weil auch das Krankenhaus hatte sich umstrukturiert. Also ich hatte ja gesagt, dass ich zur Chemotherapie mit so vielen Leuten in einem Raum saß. Und dann hat sich das ein bisschen aufgeteilt. Also es saßen nicht mehr 20, 40 Leute in einem Raum, sondern die Frauen wurden aufgeteilt in die Zimmer und wir saßen halt da zu 1, 2, 3, 4 oder zu 5 saßen wir da, manche auf einem normalen Stuhl, manche auf so einem Chemostuhl. Und es wurde eben gerade auch die Tagesklinik erst eröffnet. Also es ging da gerade erst so los, dieses System so ein bisschen zu differenzieren. Und für mich war es so, dass ich eben, ja, meine Therapien da, jetzt muss ich überlegen, warte mal, ich glaube, das waren auch 6 Chemotherapien und aber, genau, das Gewebe kam raus, dann nahe zur OP und ich habe aber gleich einen Aufbau machen lassen bei der Brust, genau, ich habe das Gewebe wieder aufbauen lassen, also nee, das Gewebe haben sie rausgeholt und dann habe ich es gleich wieder aufbauen lassen. So
mit Silikon?
Ja, mit Silikon. Das haben die dann gleich gemacht. Dann hatte ich natürlich, weil die Chemo das Gewebe angegriffen hat und ich natürlich dadurch, dass es dieselbe Seite war, auch von der Bestrahlung, meine Haut, auch nach 10 Jahren war sie immer noch kaputt. Man hat es nicht gesehen, aber ich hatte dann ständig wieder Wundheilungsstörungen. Es waren immer so 2 Millimeter bis zu 5 Millimeter immer wieder Öffnungen da, die immer wieder zugenäht werden mussten.
Ach Gott.
Und ich war sozusagen alle 2 Monate auf dem OP-Tisch gelegen. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, jetzt ist gut, ich mag nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Und dann haben die mir irgendwann das Silikon wieder rausgemacht. Das war wohl dann auch eine Kapselfibrose. Ich habe das sogar einmal nur in lokaler machen lassen, weil ich die Narkosen, die haben mich so geschwächt. Also man darf Narkosen auch nicht unterschätzen. Also die haben mich fertig gemacht, die Narkosen. Und da, wie gesagt, dann haben wir das wieder rausgeholt, das Silikon. Und dann hatte ich natürlich rechts nichts mehr und links war noch Brust da. Und ich habe mich ganz schlimm gefühlt, weil es war für mich ein Ungleichgewicht da. Also ich hatte rechts keine Brust, links war die Brust noch da. Und wie dann alles fertig war, hat mir eben der Chefarzt nochmal mich zur Empfehlung der Genetik geführt. Und daraufhin habe ich eben dann gesagt, okay, mach mal die Eierstöcke raus und die linke Brust mach mal auch weg. Weil ich wollte wirklich die größtmöglichste Sicherheit für mich und für meine Familie und für meine Kinder haben, dass ich noch lange da bin. Was ich aber trotzdem sagen muss, dass es eben nicht eine 100%ige Sicherheit durch dieses System, dass die Eierstöcke rauskommen und die Brüste abgenommen werden, ist. Ne? Die Sicherheit erhöht sich zwar, aber es gibt keine 100%ige Sicherheit dafür.
Aber du hast das jetzt so schnell erzählt, ne? Ich meine, das ist ja auch schon eine Weile her. Aber du hattest die Operation, das ist ewig nicht verheilt. Du hast dann das Silikonimplantat wieder entfernen lassen. Und dann hast du diese radikale Entscheidung getroffen, Brust ab, Eierstöcke raus. Also das hast du doch bestimmt nicht so leichtfertig getroffen, diese Entscheidung, sondern wie war denn das, als du erfahren hast, dass du diese Genmutation in dir trägst?
Boah, ja, das war, ich hatte nur Fragezeichen, weil ich habe natürlich, also niemanden in der Familie, der mit dem Thema Brustkrebs konfrontiert wurde. Ich kannte es nicht. Ich kannte es wirklich nur aus dem medizinischen Bereich. Und dass ich jetzt die Erste sein sollte, die ihr Gen hat, das mit Brustkrebs zusammenhängt. Ich wusste nicht, woher, wieso, warum. Keine Ahnung. Es ist halt einfach da. ich habe dann nachgefragt, nichts, also überhaupt nichts. So, dann kamen natürlich die Fragen, ja, ist es durch die Gesellschaft, durchs Essen, war es von Tschernobyl damals? Keine, also ich habe natürlich gefragt, wo kommt das jetzt her? Ich bin doch eigentlich nicht der Typ, der krank ist oder der irgendwas hat, oder irgendein Defekt. Also das war für mich, ich habe es nicht so richtig annehmen können. Ich habe natürlich viel gefragt für mich diesbezüglich, wo kommt das her? Aber irgendwann hat man es dann, nimmt man es an. Also bleibt einem ja nichts anderes übrig. Und damals war es, das sind ja wahnsinnige Entwicklungen, die wissenschaftlich in der Genetik, in der Senologie, also in den ganzen Brustkrebsbereichen, in der Onkologie, was sich da die letzten Jahre entwickelt hat. Also ich war, glaube da früher in einem Bereich, wo das erstmal als wichtiger angesehen wurde. Es war ja damals auch die Angelina Jolie, die das in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und das war nämlich auch meine Zeit damals, wo ich gesagt habe, ja, schön, endlich mal jemand, der von den Promis dazu steht und etwas sagt dazu. Weil früher, wenn man die Diagnose Brustkrebs bekommen hat, dann war man ja schon fast auf dem Friedhof in Gedanken bei den anderen. Ne? Also das gehörte einfach dazu und es ist aber nicht so. Und naja, jetzt das Gen ist da und ich lebe damit und ich finde es halt gut, dass diese Genetik mehr in den Vordergrund kommt, weil es ja nicht nur Brustkrebs beinhaltet, es sind ja auch noch viele andere Gene, die zu anderen Erkrankungen gezielt führen.
Wie gut, dass man beginnt, über Dinge zu sprechen, oder? Jetzt, wo du nämlich Angelina Jolie auch gerade angesprochen hast. Ich finde das so, so wichtig. Und ist denn das so, wie in meiner Vorstellung, dass man einfach früher über solche Dinge nicht geredet hat? Oder hattest du nach deiner ersten Diagnose schon irgendwelche Menschen, mit denen du dich austauschen konntest?
Nein, also natürlich gab es Selbsthilfegruppen. Also ich habe damals, ich war auf keiner Reha, ich war nirgends. Also ich habe gesagt, ich gehe von meiner Familie nicht weg, weil ich mich hier wohlfühle und ich möchte nirgendwo anders hin. Und es gab Selbsthilfegruppen, wurde, glaube ich, auch gesagt, aber da waren ja ältere Leute drin.
Ja.
Was habe ich da? Ich konnte mich ja damals nicht damit identifizieren. Ne? Also ich habe ja ganz andere Interessen, ganz andere Zukunftsgedanken gehabt als die älteren Leute von damals.
Ja, klar.
Und es war ich mit niemanden, außer mit meinem Mann, also den habe ich halt auch 5-mal am Tag gefragt, warum ich. Der hat mich immer wieder aufgefangen. Also was natürlich auch das Umfeld für Frauen mit der Diagnose Brustkrebs alles auffangen müssen, ist auch ein Punkt, wo ich sage, das ist so wichtig. Also die Kinder, die Ehemänner, die Großeltern, Eltern, jeder fängt ein Stückchen von dem auf, was du gerade durchmachst. Und das ist so wichtig. War für mich zumindest ein ganz wichtiger Teil. Und natürlich trotzdem hatte ich auch Freunde. Und die haben mir auch immer wieder positiv zugesprochen. Und das hat mich so gestärkt. Ich hatte, muss ich jetzt mal sagen, zu meiner ersten Erkrankung, ich habe immer kurze blonde Haare gehabt. So, und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt schon keine Haare habe und mir eine Perücke raussuchen kann, dann möchte ich jetzt mal lange Haare. Und dann habe ich mir so eine, ja, das war so rötliche Haare waren das. Also ja, ich habe das einfach, habe ich gedacht, naja, wenn schon, denn schon. Ja, aber da gab es eben noch keine echt Haare. Also das Thema Haare war früher auch ganz schwierig, aber mein Mann hat es angenommen. Also Und die anderen haben gesagt, schön. Also selbst, ich glaube, wenn andere das nicht so toll fanden, haben sie trotzdem gesagt, das schaut schön aus. Aber ist ja völlig in Ordnung. In dem Moment habe ich das gebraucht. Fand ich toll.
Ja, ne? Ja. Und wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass du dich nicht so austauschen konntest mit anderen Betroffenen. Du hast ja irgendwann dann selbst eine Selbsthilfegruppe gegründet, oder?
Genau. Ich habe 2019 hier in meinem Lebensbereich hier in Oberfranken eine Selbsthilfegruppe gegründet, weil ich, also ich war sowieso schon immer eine Person, wo angerufen wurde, ich habe Brustkrebs, was mache ich denn jetzt? Also irgendwie bin ich so ein Punkt, ist immer noch so. Ich bekomme immer wieder Anrufe, die fragen, was die dann machen sollen. Und daraufhin habe ich eben damals gesagt, okay, ich müsste jetzt mal ein bisschen die Kommunikation auf das Thema lenken, weil ich natürlich in gewisser Weise mich auskenne. Und dann haben wir eben die Selbsthilfegruppe gegründet und wir haben Fotoshootings, so wie du natürlich, bei Schön und Stark. Also, weil Fotoshootings, warum? Weil ich finde, dass man sich vom Fühlen und Sehen wieder neu erleben muss. Mhm. Also, und dieses Fotoshooting mit den Brustkrebsfrauen, das war so, ja, kraftvoll. Und das waren ganz andere Frauen. Also, die haben sich wieder ganz anders gesehen. Und man macht sich nicht jeden Tag schick. Und wir haben, oder schminkt sich. Und da war einfach mal die Zeit für sich selber. Und das war so mega toll. Und diese Frauen mit ihren eigenen Erfahrungen haben natürlich auch ihre Geschichten aufgeschrieben. Und dieses Rausgeben von den Informationen, von den Erfahrungen von unseren Frauen, das ist so wichtig und wertvoll für viele, die mit der Diagnose wahrscheinlich noch konfrontiert werden. Also dieses Wissen und Weitergeben von dem Wissen und den Erfahrungen, das ist halt sehr wichtig, weil die Ärzte können ja tatsächlich nur ihren Bereich abdecken, das heißt den medizinischen. Aber die Ängste und die Gedanken, die sich rein in dem Bereich finden, die können tatsächlich nur die erfahrenen Erkrankten wiedergeben.
Das heißt, unser Fotoshooting im September 2018 war ja noch davor, bevor du deine Selbsthilfegruppe gegründet hast. Warum hast du dich angemeldet?
Weil ich das, wie schon gesagt, also diese Erfahrung, mit anderen Frauen sich auszutauschen und natürlich auch, du hast ja schon geschrieben, schön und stark und diese Identifikation damit, diese Auseinandersetzung mit diesen Worten schon mal ist, bin ich's oder bin ich's nicht oder wie fühle ich mich oder wie sehe ich mich und mega, also dein Fotoshooting, also wie wir gestartet haben im September 2018, das hat mir wieder so viel Mut und Kraft gegeben, weil ich bin nicht immer stark. Also jeder sagt, ich bin immer stark, aber ich bin auch nicht immer stark. Ich nehme mir auch ganz viel von anderen Frauen, wo ich für mich nutzen kann, wo ich sage, boah, ja, das ist ein richtiger Gedanke, das ist ein tolles Thema, das ist, das könnte ich mir auch so annehmen. Also, und ich fand es ja, das Fotoshooting und die Frauen, ich kannte, ich glaube, zwei kannte ich, ne? Die Uta kannte ich, glaube, und die, ich glaube, noch jemanden. Und die neuen Frauen, die dann dazukommen, das ist ja, wir waren ja dann in deinem Fotostudio und in diesem Raum drinne wusste sofort jede Frau, warum sind wir da. Und wir mussten uns nicht gegenseitig erklären. Und das ist immer das Schöne, in einem Raum mit Frauen von Brustkrebs zu sein. Wir können uns sofort ausziehen. Wir wissen, was zu sehen ist und was nicht zu sehen ist. Sind es Narben, sind es keine Brüste, sind es was auch immer. Und wir müssen uns nicht erklären, sondern wir können Fragen stellen und wir bekommen Antworten von dem Gegenüber.
Das finde ich auch immer wieder beeindruckend, wie offen und warmherzig die Frauen so miteinander umgehen. Ich hatte ja jetzt gerade vor kurzem mein Schön und Stark Foto-Event und da begegnet mir das auch immer wieder. Man müsste ja eigentlich meinen, dass wenn jetzt 5 Frauen zusammen in einem Fotostudio sind, dass sie so ein bisschen irgendwie Scheu voreinander haben oder so Berührungsängste, aber so war das ja überhaupt nicht, sondern das war gleich eine ganz herzliche Atmosphäre und ich meine, ihr musstet ja auch alle dicht zusammenrücken, ne? Dieses schöne Foto, was da entstanden ist, wo ihr alle so herzlich lacht, das ist ja, also ich meine, das ist ein Prozess, aber das war so ein kurzer Zeitraum eigentlich, ne? Und dann habe ich euch so innig miteinander fotografiert, also das war auch für mich irgendwie so schön zu sehen, wie leicht man so miteinander, ne?
Ja, aber genau dieses Zusammen und ich fand dieses Berühren und dieses Zusammen fand ich noch intensiver als diese Einzelfotoshootings, die wir da gemacht haben. Aber genau diese Frauen, die da mitgemacht haben und diese Raumluft, die dann da drinne war, das war so sanft. Es war nicht schlimm oder hackig oder irgendwas. Es war, wir haben uns sowas von wohl gefühlt. Und das ist eben das, was ich damit ausdrücken möchte, dass wenn eine Anzahl von Frauen in einem Raum sind, dann merkst du gleich diese Gefühle, die liegen in der Luft. Also du brauchst gar nichts mehr sagen. Also ich denke, du wirst es genau gefühlt haben, hast du ja auch gerade gesagt, wie sich die Frauen auch nonverbal miteinander unterhalten können. Und dieses Spüren innerlich noch einmal, das ist ja noch mal für jede Frau einzeln noch mal schön. Das ist so fein, so selbst, so, also ich fand es so wunderschön, dieses Event bei dir von Schön und Stark im September 18 und natürlich was natürlich auch noch war, Sat.1 war ja auch mit dabei und das Team von denen, da frage ich mich immer, wie fühlen die sich denn als Außenstehende, wenn die mit uns Betroffenen so agieren müssen und wir so lustig und offen damit umgehen. Also viele denken immer dann, boah, die sind ja bestimmt etwas traurig und ruhig. Aber nein. Also die, ich glaube, die kennen wirklich die Frauen, die Brustkrebs hatten noch nicht so wirklich, weil wir lieben das Leben und wir zeigen das natürlich dann auch.
Ja, absolut. Und genau so fühlten die Außenstehenden das auch. Also so fühle ich das als Fotografin. Und so hat hundertprozentig auch das Kamerateam sich gefühlt, weil das ansteckend ist. Weißt du, diese Lebensfreude und diese Freundlichkeit auch, dieses Miteinander.
Ja.
Also für mich ist das jedes Mal so erfüllend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Fotoevent habe, und das ist eine ganz andere Energie, als wenn ich Einzelshootings im Studio habe.
Ja.
Was natürlich auch sehr schön ist. Das ist viel intimer, ne, diese Einzelshootings. Ja. Aber diese Dynamik, die sich entwickelt, wenn viele Frauen zusammenkommen, das ist einfach so schön.
Richtig. Ich war ja bei dir dann auch noch einmal zu dem Event, zu so einem Event mit oben und da waren auch so viele Frauen und das, also man spürt's. Man spürt es einfach, wie diese Zusammengehörigkeit und dieses, ich weiß, dass du das hattest und ich habe das auch und wir müssen uns nicht verstecken, sondern können das zeigen und wir können da Mut machen. Also mega, ganz toll.
Und du hast ja dann im Jahr drauf also deine Selbsthilfegruppe gegründet. Machst du das immer noch? Jetzt sind ja schon wieder ein paar Jahre vergangen.
Ja, wir haben immer noch unsere Brustkrebs-Selbsthilfegruppe. Wir sind zwar jetzt ein bisschen weniger an Frauen geworden, weil natürlich wir begleiten die Frauen. Und wenn die Frauen dann sagen, okay, jetzt ist das Thema für mich erstmal abgeschlossen. Ich kann jetzt selber auf meinen Weg gehen. dann verlassen die auch die Gruppe wieder. Das war natürlich auch ein Prozess, den ich auch erstmal lernen musste. Ich habe immer gedacht, okay, die bleiben immer alle da, aber nein, das ist wie im normalen Leben. Also wenn du mit dem Thema in gewisser Weise stabil bist und selber entscheiden kannst, ich kann jetzt meinen eigenen Weg gehen, dann gehen die Frauen auch. Und das ist auch richtig so, weil ich hatte auch Zeiten, da habe ich mir gesagt, boah, ich brauche jetzt eigentlich mal eine Zeit lang Ruhe vor dem Thema. Und die habe ich mir dann einfach genommen. Ich habe nichts mehr mit dem Thema Brustkrebs gehört oder gemacht oder mich damit beschäftigt. Und dann irgendwann bin ich halt wieder irgendwo, es gehört ja zu meinem Leben dazu, also bin ich dann immer wieder zu dem Thema zurückgekommen. Und ja, wir machen eben auch verschiedene Veranstaltungen, um einfach das Thema Brustkrebs mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und zu zeigen, dass eben unsere Frauen da voll im Leben stehen und dass man auch nach so einer Diagnose weiterleben kann. Mhm. Und dass natürlich wichtig ist, dass man auf sich selber achtet, dass man sich selber abtastet, dass man seinen Körper selber kennenlernt und wirklich jetzt nicht mehr nur mit 50 und 60, sondern dass man tatsächlich schon mal, ja, dass man auch die Jugend schon mal ein bisschen sensibilisiert für das Thema, weil es gibt ja wirklich genug Frauen, die auch mit 20 schon in den Bereich der Onkologie reinrutschen.
Ne? Ja, leider, ja.
Ja.
Wie geht es dir denn jetzt, Silke? Also nachdem jetzt ja seit der zweiten Diagnose wieder 15 Jahre vergangen sind, du hattest im Vorgespräch mal zu mir gesagt, du fühlst dich richtig glücklich.
Ja, da stimmt immer noch. Ich fühle mich, also mir geht es wirklich gut und ich bin da auch so dankbar darüber, dass ich trotz der zwei Diagnosen, dass es mir gut geht. Also ich habe, ja, ich weiß nicht, ob da Spätfolgen sind. Manchmal tut da was weh oder tut da was weh. Aber im Großen und Ganzen geht es mir wirklich richtig gut. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt so die letzten 2 Jahre kognitiv auch, also vom rein von Gedächtnis her, geht es mir wieder besser. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe immer gedacht, das sind so ja Nachzügler, Spätfolgen der Chemo oder was weiß ich, dass ich konnte mir lange Zeit nichts merken. Also Konzentration, das war so tief im Keller. Und jetzt ist die letzten 2 Jahre, muss ich sagen, bin ich eigentlich wieder voll da, richtig. Also auch gedanklich. Mir ging es schon gut immer, aber auch diese Konzentration, das hat sich jetzt irgendwie alles, ja, jetzt bin ich fast wieder die Alte wie vor den Diagnosen, nur halt ein bisschen jährlich alter, aber gedanklich so wieder so völlig, also mir geht's richtig gut. Ich habe natürlich meine jährlichen Untersuchungen und da weiß ich, dass jede Frau, die irgendeine Untersuchung hat, dass das dann wieder völlig nervenaufreibend ist und anstrengend. Und ich hoffe natürlich auch immer jedes Jahr aufs Neue, dass nichts gefunden wird. Aber ich bin glücklich. Ich bin ja auch jetzt schon Oma.
Und oh, schön.
Ja, also das siehst du, und da muss ich jetzt schon wieder hüpfen und laufen und machen. Ja, und mit meiner Familie, wir sind halt auch sehr viel in Kroatien. Ich sitze da sehr viel am Meer und schaue aufs Meer raus. Und jeder denkt vielleicht, boah, warum sitzt die immer da? Das ist doch immer dasselbe Bild. Es ist nicht immer dasselbe Bild. Also der Himmel ist nicht derselbe, die Wellen sind nicht dieselben, die Gedanken sind nicht dieselben, die Umgebung, es ist immer wieder ein neues Bild. Und das tut mich so, ja, wie sagt man, erden. Also ich kann da am Meer, am Wasser, an der Luft. Also das ist mein
Kraftort.
Mein Kraftort, und ich kann da jedes Mal wieder aufs Neue sitze ich da und schaue dann aus und ich liebe es.
Oh,
und
schön.
Ich komme zur Ruhe und brauche kein Halligalli mehr wie früher, sondern also man tut sich ja auch im Laufe des Lebensalters ein bisschen verändern. Und jetzt bin ich tatsächlich eben da angekommen, wo ich sage, okay, die Ruhe tut mir gut. Also und dann kann ich wieder mal punktuell wieder Vollgas geben. Und dann brauche ich aber wieder meinen Ruhepol.
Um dich wieder so ein bisschen zu setten. Ja. Schön. Genau. Liebe Silke, möchtest du zum Ende unserer Podcast-Folge, oder gibt es etwas, was du zum Ende unserer Podcast-Folge noch der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Also wenn ich Frauen etwas mitgeben darf, dann das. Du musst nicht alles allein schaffen. Es gibt immer wieder Menschen, die dich verstehen. Und manchmal entsteht aus der schwersten Krise eine Stärke, von der man vorher nichts wusste, dass sie in einem steckt. Also es ist wirklich so, dass der Körper so viel Kraft hat und Gedanken tun einen nochmal bestärken in dem Ganzen. Und eine Diagnose Brustkrebs ist nicht das Ende, sondern das Leben geht dann auf irgendeine Art und Weise geht's weiter. Wichtig ist aber, dass wir das Thema auch in die Öffentlichkeit bringen, um Frauen Mut zu machen und Kraft zu geben. Und ich denke, da bist du mit deinem Projekt Schön und Stark auf dem besten Weg, liebe Franziska. Und ich wünsche dir auch weiterhin ganz, ganz viel Positive und viele Frauen, die diese Energie, die du dann da mit deiner Kamera aufnimmst, dass du das dann weitergeben kannst.
Ja, vielen Dank. Ich danke dir, liebe Silke, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Und wenn du, liebe Hörerin, das Gefühl hast, dass du nach deiner eigenen Erkrankung gerade wieder lernen musst, dich selbst anzuschauen, deinen Körper neu wahrzunehmen oder zurück in dein ganz eigenes Gefühl zu finden, dann begleite ich Frauen auch fotografisch auf diesem Weg. Alle Informationen zu meinen Shootings findest du auf meiner Homepage. Ich verlinke natürlich alles wie immer in den Shownotes. Liebe Silke, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Vielen Dank.
Ich danke dir, liebe Franziska.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.